Also der Pfarrer steht zum Rednerpult. Und jetzt musst du ganz scharf hinhören, gell? Fängt nicht gleich mit der Predigt an, sondern sagt, liebe Gemeinde, heute fällt die Predigt aus, weil ich Ihnen etwas zu sagen habe. Weil du spürst den Humor in diesem Satz drin. Hab diesen Satz vor vielen Jahren schon in seinem kleinen Büchlein Humor unter der Kanzel gelesen. Heute fällt die Predigt aus, weil ich Ihnen etwas zu sagen habe. Ganz so dramatisch wird es heute Morgen nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Predigt von heute und auch die Predigt, die ich weiter noch in der Sommerzeit haben werde, ein bisschen anders sein werden als sonst. Ich habe mich nämlich entschieden, mit euch einen kleinen Rundgang durch den Philipperbrief zu machen. Und wir werden nicht nur so einzelne Verse oder Abschnitte anschauen, sondern wir werden jeden Sonntag ein ganzes Kapitel anschauen. Also richtig viel werden wir miteinander anschauen. Und natürlich, es ist eine gute Idee, die Bibel dabei zu haben in diesen Sommermonaten. Es ist überhaupt eine gute Idee, die Bibel dabei zu haben. Aber vielleicht hast du jetzt dein Handy und kannst dann den Bibeltext aufklappen. Wir werden im Philipperbrief Kapitel 1 anfangen. Das wird heute der Start sein. Und vielleicht, wenn du deine Bibel mitnimmst, gell, ich meine deine physische Bibel, dann nimmt sie vielleicht sogar einen Schreibstift mit. Also ich kann das gar nicht anders, als ständig in meiner Bibel rumzuzeichnen. Das hilft mir, mich später an Dinge zu erinnern, die mir wichtig geworden sind. Also, heute starten wir mit Philipper Kapitel 1. Ein paar Vorbemerkungen. Erste Vorbemerkungen, der Philipperbrief ist ein richtiger Brief. Wir lesen ihn da ja in der Bibel und merken manchmal gar nicht, dass das war ja mal ein richtiger Brief. Und ich weiß nicht, wie du das hältst mit deinen Briefen, die du bekommst, aber wenn bei mir ein Brief eintritt, entweder per Post oder meistens ja per E-Mail, dann lese ich den ganzen Brief einmal durch. Aus rein zeitlichen Gründen schaffen wir das heute jetzt nicht, die ganzen vier Kapitel des Philipperbriefes durchzulesen. Aber es könnte einmal eine gute Idee sein, in diesen Sommerwochen, den ganzen Philipperbrief einmal in einem ganzen Stück durchzulesen. Weil so wurde er auch zum ersten Mal gelesen. Zweite Vorbemerkung. Paulus, der diese Gemeinde selbst gegründet hat in Philippi, der hat diesen Brief geschrieben. Und aus dem Brief wird deutlich, dass da offensichtlich eine herzliche Verbundenheit mit dieser Gemeinde bestand. Das sehen wir an verschiedenen Stellen, da werden wir noch darauf zurückkommen. Dritte Vorbemerkung, und Josia hat vorhin schon darauf hingewiesen, diesen Brief hat Paulus im Gefängnis geschrieben. Ja, so war das. Aber es wird auch etwas anderes erkennbar. Paulus hat die Zeit im Gefängnis auf sehr kreative Art und Weise genützt. Und nebenbei bemerkt, gell, als er damals zum ersten Mal nach Philippi kam, da ist er ja auch gleich ins Gefängnis gekommen. Und Silas und er konnten offensichtlich in diesem Gefängnis nicht schlafen und da veranstalten sie um Mitternacht, so eine Anbetung, seine Worship-Zeit. Also jetzt ohne Klavier und so, gell, aber so einfach a cappella. Und weißt du was? Es hat überhaupt keine Lärmklagen gegeben. Aber es hat ein Erdbeben gegeben. Und dieses Erdbeben hat wieder dazu geführt, dass der Gefängnisdirektor mit seiner ganzen Familie zum Glauben gekommen ist, gell? Wie wunderbar ist dann sowas? Wie bist du zum Glauben gekommen? Ja, dank einem Erdbeben, gell? Das ist mal eine Story. Also, Paulus hat aber seine Zeit im Gefängnis nicht einfach gebraucht für Anbetungszeiten. Er hat sie, also hat er auch gebraucht, er hat sie aber vor allem gebraucht, um zu schreiben. Die meisten seiner Briefe hat er tatsächlich in der Zeit der Gefangenschaft geschrieben. Und die Bibel wäre tatsächlich, das Neue Testament wäre tatsächlich merklich dünner, wenn wir alle Briefe von Paulus einmal rausnehmen würden. Das wäre spürbar. Und ich glaube, Paulus hat damals noch nicht gewusst, dass seine Briefe so lange erhalten bleiben, gell? Vielleicht erinnerst du dich daran, wenn du das nächste E-Mail schreibst oder den nächsten Brief schreibst und überlegst dir einmal kurz, wie wäre das, wenn das jetzt 2000 Jahre erhalten bleiben würde? Dann würde ich es vielleicht noch ein zweites und drittes und viertes Mal durchlesen, gell? Das hat er nicht gewusst damals. Und er hat vor allem auch nicht gewusst, was für eine große Wirkung diese Briefe im Verlaufe der nächsten Jahrhunderte, im Verlaufe der Kirchengeschichte haben werden. Das hat er nicht gewusst. Und das bringt mich zu meiner vierten und letzten Vorbemerkung. Manchmal lässt uns Gott durch richtig schwere Zeiten gehen. Zeiten, die uns zusetzen. Zeiten, in denen wir seine Wegführungen nicht verstehen. Und manchmal entstehen gerade in diesen schwierigen Zeiten Dinge, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und deshalb dieser Satz: Unterschätze nie die Bedeutung einer schwierigen Zeit. Es könnte sein, dass in diesen Zeiten mehr Gutes in dir und durch dich entsteht, als in den angeblich guten Zeiten. Unterschätze nie die Bedeutung einer schwierigen Zeit. Es könnte sein, dass in dir und durch dich, durch diese schwierigen Zeiten mehr Gutes entsteht, als in den angeblich guten Zeiten. So, jetzt aber zum Philipperbrief und zu diesem ersten Kapitel. Paulus beginnt den Brief mit einem Gruß. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bei einer kurzen Durchsicht durch die Briefe von Paulus habe ich gesehen, dass er seine Briefe fast immer so beginnt mit diesem Wunsch. Ich wünsche euch Gnade und Frieden. Die Gemeinden damals, die gingen gerade durch ziemlich herausfordernde Zeiten, gell? Und die Christen von damals, die gingen ebenfalls durch sehr herausfordernde Zeiten. Und was wünscht man sich dann in solchen Zeiten? Paulus denkt, es ist passend, sich Gnade zu wünschen. Weißt du, dass es gnädig läuft. Und Frieden zu wünschen. Ein Frieden, der von tiefer kommt, als nur von der Oberfläche und aus menschlichem Verstand. Da werden wir dann im Kapitel 4 noch drauf kommen. Und mich haben diese Worte inspiriert. Ich wünsche euch Gnade und Frieden. Und habe mir gedacht, jawohl, so in einer Gruppe entsteht wahrscheinlich ein ganz anderes Miteinander, wenn man sich manchmal zur Begrüßung und manchmal zur Verabschiedung Gnade und Friede wünscht. Weißt du, nicht einfach sagt, tschüss, bis nächstes Mal, gell? Mach's gut, heb die Ohren stief, gell? Das ist, was wir uns alles wünschen, gell? Ich wünsche euch Gnade und Frieden. Ich wünsche dir Gnade und Frieden. Was? Und vielleicht entwickelt sich heute nach dem Gottesdienst ein Gespräch mit einer Person. Und am Schluss erinnerst du dich daran und sagst dieser Person, hey, jetzt wenn so eine herausfordernde Woche auf dich wartet, ich wünsche dir Gnade und Frieden. Das ist manchmal das Stärkste, was wir uns wünschen können. Also in unserer Kirche sind uns tiefe Beziehungen wichtig. In verschiedenen Gesprächen in dieser Woche ist uns das auch nochmals neu bewusst geworden. Und wir möchten an dieser Stelle ganz bewusst auch investieren in gute und starke und tragfähige Beziehungen. Und vielleicht ist das ein ganz kleiner Schritt, die Art und Weise, wie wir uns Hallo und Tschüss sagen. Nämlich vielleicht der schön, dass du da bist. Darf ich mich neben dich ansetzen? Und zum Schluss vielleicht einfach, ich wünsche dir Gnade und Frieden. Ich glaube, es sind die kleinen Dinge, die einen sehr großen Unterschied bewirken können. Weiter schreibt Paulus, dass er für die Gemeinde betet. Und das habe ich schon bei der letzten Predigt gesagt, gell? Wenn du für Menschen betest, dann verändert sich deine Einstellung, deine Sicht und oftmals auch deine Taten diesen Menschen gegenüber. Und Paulus schreibt, und jetzt sind wir bei Vers 3, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Gell, bestimmt hat sich Paulus auch Sorgen gemacht um die Gemeinde. Und bestimmt hat es das eine oder andere Gebetsanliegen gegeben aus dieser Gemeinde, aber zuerst einmal dankt er für diese Gemeinde. Und weißt du, so ist das. Sorgen, dass Sorgen auftauchen, dann musst du dich nicht besonders darum bemühen. Und dass Missverständnisse auftauchen, da musst du dich auch nicht darum bemühen. Und dass Unverständnis und vielleicht sogar manchmal Ärger auftaucht, das geschieht alles ganz, ganz automatisch. Da musst du dir überhaupt keine Mühe geben. Wenn es aber so ist, dass du dankbar bist und Dankbarkeit äußern kannst, dann hast du vielleicht ein bisschen überlegt oder hast dich ganz bewusst dafür entschieden. Und ich denke, das ist eine gute Übung, sich immer wieder einen Moment hinzusetzen und sich zu überlegen, für was bin ich dankbar? Weil der Johnny von Divertimento hat das Buch geschrieben, Jonathan, und er ist jetzt nicht mein ganz großes Vorbild, jedenfalls nicht im Glauben, aber er schreibt dort, nimm dir doch jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um 10 Dinge aufzuzählen, für was du dankbar sein kannst. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Übung. Und damit wir nicht nur davon reden, habe ich gedacht, das machen wir doch jetzt gleich, gell? Aus einem Moment zu überlegen, für was bin ich dankbar, was ich mit den Menschen in meinem Umfeld erlebt habe, was ich mit dieser Kirche erlebe. Und du kannst dich ja jetzt mit 2 oder 3 Leuten schnell die Köpfe zusammenstrecken und einfach kurz zu sagen, für was du dankbar bist. Du musst nicht die ganze Geschichte erzählen, wie das war seit der Geburt deiner Großmutter, aber für was du jetzt einfach dankbar bist. Tauscht euch doch kurz miteinander aus. Jetzt sind wir hier drin vermutlich etwa 200 Leute und wenn alle 2 Dinge nennen, dann sind das schon 400 Dinge, für die wir dankbar sein können. Einen kurzen Moment des Austauschs haben wir. Für was kannst du dankbar sein? Bei Menschen in deinem Umfeld, bei dieser Kirche oder was auch immer. Also ich denke, wir haben schon eine ganze Reihe von Dingen zusammengetragen. Und vielleicht kann ja der Kirchencafé in Zukunft auch so ein Ort sein, wo wir nicht nur einen Kaffee oder ein kühles Getränk trinken, sondern wo wir uns darüber austauschen, für was wir dankbar sein können. Mein Schwiegervater war mir an dieser Stelle ein großes Vorbild. Er hat das irgendwie ein ganzes Leben eingeübt, diese Dankbarkeit. Und als er langsam dement wurde und immer dementer wurde, da wurde er immer dankbar. Dankbarer, manchmal hat es uns schon fast genervt, gell? So dankbar wie er war. Aber es war doch wesentlich angenehmer, gell? Wie so eine Person, die ständig am Rumnörgeln ist. Nochmals mein Tipp, gell? Denk an das Personal des Altersheims, das du einmal besuchen wirst. Also, was Paulus hier spürt, diese Dankbarkeit, die er hat, die entspringt einer starken und lebendigen Hoffnung. Da steht in Vers 6, ich bin nämlich ganz sicher, dass Gott, der das gute Werk bei euch begonnen hat, dieses Werk auch vollendet haben wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott wird es schaffen. Er schafft es mit dir, er wird es mit deinem Partner schaffen, mit deinem Sohn, mit deiner Freundin, mit dieser Kirche. Gott wird es schaffen, Gott wird es schaffen. Und schließlich sagt Paulus, wofür er jetzt betet. Und da sind wir bei Vers 9. Und ich denke, das, was er dort schreibt, ist eine tolle Vorlage für das Gebet, wie du selbst für die Gemeinde beten kannst. Er schreibt dort, eure Liebe soll immer größer werden. Eure Erkenntnis soll immer größer werden. Euer Verständnis soll immer größer werden. Weißt du, und wie großartig ist das denn, wenn du so für unsere Gemeindeleitung zum Beispiel betest oder wenn du so für die Angestellten unserer Kirche betest, wie wunderbar ist das denn? Und wie wunderbar ist das denn, wenn wir so füreinander beten? Ich bete für dich, Daniel, gell, dass deine Liebe und dein Verständnis und deine Erkenntnis immer größer wird. Was für eine wunderbare Sache. Wir können so füreinander beten. Ich glaube, wenn wir so füreinander beten, dann entsteht ein starkes Fundament der Beziehung, eine tragfähige Grundlage. Und dann findest du dort in deiner Bibel, kannst du weiter, wir sind immer bei bei Philipper 1, steht dort im Vers 12 schließlich, wie er seine persönliche Situation einschätzt. Gell? Und dann schreibt er dort, also meine aktuelle Wohnung ist gerade ein Gefängnis. Und dann könnte man ja eigentlich erwarten, dass er dort jetzt schreibt, es ist für mich gerade ein bisschen schwierig. Ich fühle mich niedergeschlagen. Ich kann nicht verstehen, wie Gott so etwas zulässt, bei ihm schon zum wiederholten Mal zulässt. Aber davon schreibt er nichts. Gell? Er schreibt das stattdessen, liebe Geschwister, ihr sollt wissen, dass meine aktuelle Lage der Verbreitung der guten Nachricht, die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch fördert. Da stellt er plötzlich fest, dass im ganzen Prätorium dort alle wissen, dass er wegen dem Glauben hier sitzt. Und überall spricht sich das herum. Und dann im Vers 14 setzt er sogar noch einen drauf und sagt, viele Brüder und Schwestern, also Glaubensgeschwister von ihm, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht, weil da einer inhaftiert wurde. Ich habe gedacht, ab und zu müsste einer von uns inhaftiert werden, gell? Also wenn das die Folgen sind, gell? Was für eine wunderbare Sache. Seine überraschende Entwicklung. Durch die Haft von Paulus werden Christen ermutigt. Und durch die Haft von Paulus werden Christen mutiger. Was für eine wunderbare Sache. Ich kann nur wiederholen, was ich schon bei den Vorbemerkungen gesagt habe. Unterschätze nie die Bedeutung einer schwierigen Zeit. Es könnte sein, dass durch diese schwierige Zeit in dir und durch dich mehr Gutes entsteht als in den angeblich guten und einfachen Zeiten. Unterschätze nie die Bedeutung einer schwierigen Zeit. Schwieriges kann zur Ermutigung werden. Und durch Schwieriges führt uns Gott immer wieder. Und Rahel hat mir diese Woche eine Sprachnachricht geschickt und hat mir dort gesagt, ich habe es mir extra, gell? Ich habe den Eindruck, dass ich mich für eine My-Story bei dir melden soll. Weiß noch nicht, was nächsten Sonntag alles läuft, aber ich hätte etwas aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe den Eindruck, dass es dran wäre und vielleicht verlässt mich nachher wieder der Mut. Und dann haben wir miteinander telefoniert. Rahel, komm doch führen. Wir haben miteinander telefoniert und habe ich gesagt, wir machen, müsste ich noch das Mikrofon mitnehmen, wir machen diese Meister oder gleich zu einem Teil der Predigt. Nimm Platz, bist du gut. Rahel, du bist in der Ausbildung als Quereinsteigerin für Kindergarten und Primarstufe. Und da braucht es ja da braucht's ja so Praktikumstellen oder Stellen, wo man dann überhaupt antreten muss. Und das ist jetzt tatsächlich nicht gerade einfach gewesen. Bei dir, erzähl uns einmal, was hast du da erlebt? Was hast du gerade die letzten Wochen auch erlebt?
Also für das Studium, ich habe jetzt ein Jahr vorbei. Da brauche ich für das zweite und das dritte Jahr eine 40-60%ige Anstellung, um weiter studieren können. Und da hat sich ganz schwer herausgestellt. Weil am Montag und am Freitag muss ich immer in die Schule. Und alle Schulen, wo ich meine Bewerbung geschickt habe, haben gesagt, ja, wer will schon mit dir so arbeiten? Also niemand will am Montag und am Freitag, also das lange Wochenende ist dann futsch. Und dann habe ich Bewerbungen geschickt und immer wieder Absagen bekommen. Genau. Und dass ich das erzähle, eben das ist für mich ein Gehorsamsschritt, weil ich gemerkt habe, ich habe mal gesagt, wenn du das machst, dass ich noch vor der Ende Sommerferien einen Job bekomme, dann erzähle ich den da mal in der Gemeinde.
Also überleg dir immer gut, was du mit Gott abmachst, gell? Überleg dir immer gut, was du mit Gott abmachst.
Ja, und darum muss ich es jetzt machen, gell? Ja. Genau, und die Zeit ist immer mehr rum und ich habe gar nicht zu Bewerbungsgespräch gehen, eben wegen diesen Tagen. Und dann haben wir in dem Studium schon Querist, also so Berufseinsteigerwoche gehabt, 3 vor der Sommerferien. Und Rahel und eine andere Kollegin haben immer noch keinen Job gehabt und alle sind ganz fleissig am Vorbereiten. Nur wir haben nicht gewusst, wie weiter. Der Druck ist immer, hat immer zugenommen. Und gleichzeitig bin ich an einem Freitagsgebet gewesen und habe dann gedacht, ja, sie haben da angekündigt, Segensgebet habe ich gehört. Und habe ich nachher gemerkt, oh, das war prophetisch eigentlich gewesen. Sind dann 4 Frauen mitgekommen statt 2. Und ich habe gedacht, Segen ist immer gut, oder? Dann bin ich mit und haben 4 Frauen für mich gehört. Und die haben nicht die Situation kennt von mir. Und da hätte so gepasst. Also
das, was sie dir dann als prophetische Eindrücke ja, mitgegeben hat.
Ja, genau, die Vers. Einen möchte ich noch genau lesen aus dem Nehemia 8,10. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Und aus dem Matthäus: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben.
Also die 2 Verse haben sie dir unter anderem im prophetischen Gebet mitgegeben?
Ja. Okay. Und alles, was gesagt haben, die haben ja nichts gewusst. Hat einfach alles gepasst. Und ich bin nur da geguckt und wir sind Tränen runtergelaufen. Also die sind so, so ermutigend gewesen. Genau. Gut, und dann... Das war etwa 2 Wochen vorher, oder 3 Wochen vor der Sommerferie. Der Marc wusste genau wen, gell? Genau. Und dann habe ich einer ehemaligen Lehrerin geschrieben, du, ein WhatsApp, einfach, dass du noch weisst, ich habe immer noch nichts. Und sie hat es gelesen, blaue Höckli, aber nichts zurückgeschrieben. Und ich dachte, super, hoi. Also. Dann habe ich am Montag drauf, also... Das ist der letzte Montag, also der Montag von dieser Woche, habe ich einem anderen Schulleiter, den ich kenne, geschrieben, er hat telefoniert, du, ich habe gesehen, du hast eine Anstellung draussen ab im Oktober bis Juli. Ich weiss zwar, ich müsste dann pausieren und es ist eine 4. Klasse. Kann ich mich überhaupt bewerben, weil ich bin noch ausgebildet für Kindergarten bis 3. Klasse. Und er, ja, ich könnte sie ja mal schicken. Bewerbungen schaut er erst nach der Sommerferien an. Und ich denke, gut, das heisst für mich trotzdem pausieren. Am gleichen Nachmittag hat es eine Telefonnummer auf dem Nattel, die ich nicht kennt habe, dann zurückgerufen. Ich sagte, das ist Rahel.
Also das war auch der letzte Montag Nachmittag in dem Fall?
Ja. Ja. Oder Dienstag, ich weiss nicht mehr genau, so viel war. Genau, Anfangswoche. Und dann hat ein anderer Schulleiter gesagt, er habe eine Notsituation, er habe keine Lehrperson für eine 5. Klasse. Er habe gehört, dass ich Zeit habe und das Studium pausiere und... ja, er, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich, ob er dann meine Bewerbung überkommt? Ja, nein, aber 2 Schulleiter haben mich empfohlen. Und ich denke, oh ja, jetzt muss ich aber Kind und Schulteam mal sehen, sonst kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und dann hat es eins ums andere gegeben. Ich habe die Kinder kennengelernt, die Lehrer kennengelernt. Am Namen hat es geheissen, kannst du Stelle haben? Und ich, oh ja. Ich brauche eine Nacht, um darüber zu schlafen. Also, ich habe nicht gesagt Bett, aber ich habe es gemeint. Ja, also will das gar nicht ohne. Und dann bin ich zur Nacht, hat mich Gott geweckt. Das macht er manchmal. Kogenzeug. Und dann habe ich den Tagesvers gelesen. Jetzt irgendwann habe ich alles aufgeschrieben. Genau da. Der Tagesvers vom 2. Juli steht: Ja, komma, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels. Für alle Zeit. Aus dem Jesaja 26,4. Ja, er hat ein volles Ja für die Stelle für mich. Und dann habe ich zugesagt am nächsten Morgen. Und wie Gott einfach da geführt hat, zufällig hat mein Mann auch eine 5. Klasse. Und er tut mich unterstützen, das ist super. Der Mentor, den ich in der Parallelklasse Der hat mir angerufen und hat gesagt, wenn ich will, also er will sich nicht aufdrängen, er könnte auch mit meinem Mann vorbereiten, er könnte NMG alles mit mir vorbereiten, also da ist halt so Gesellschaft und Natur und all so Zeug. Und Deutsch und Mathe, er hat schon alle Exkursionen geplant für das nächste Jahr, wenn ich will, er macht alles mit mir zusammen und plant da schon den Sommerferien, bis ich Zeit habe, zum Vorbereiten. Und ich, wow, also Gott war so treu gewesen. Und treu sind auch ganz viel besser gewesen, Familie, Freunde. Danke vielmals.
Hey, Rahel, und treu bist auch du gewesen, dass du gesagt hast, das werde ich erzählen, wenn das passiert. Gott hat nicht vergessen, wunderbar zu sein. Können wir dem Gott einmal einen richtig grossen Applaus geben? Danke vielmals. Unterschätze nie die Bedeutung von einer schwierigen Situation. Es könnte sein, dass Sachen daraus entstehen, die du dir gar nicht kannst davon träumen. Es könnte sein, dass manches Gutes entsteht, wo in sogenannten guten Zeiten nicht entsteht. Macht die Beziehungen untereinander stark, wenn wir uns Anteil geben an diesem Erleben, gell? Es ist eine Ermutigung, wenn wir uns einander Anteil geben. Manchmal treibt es uns in die Fürbitte. Manchmal ist es einfach nur eine Freude. Und immer bindet es uns stärker zusammen. Und heute nach dem Gottesdienst übrigens, da bitten wir als Gemeindeleitung wieder dieses Heilungsgebet mit Salbung an, nach Jakobus 5, Vers 13 folgende. Wir haben das schon vor einem guten Monat gemacht und wir haben vor, das jetzt jeden Monat zu machen. Meist dann, wenn Abendmahl ist, wird anschließend an den Gottesdienst auch dieses Heilungsgebet mit Salbung sein, auch heute. Und dort steht in Jakobus 5 unter anderem, wer von euch krank oder schwach ist, soll die Gemeindeleitung zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Weißt du, wir können alle füreinander um Heilung beten und wir sollen das auch machen. Und dieser Text hier in Jakobus ist jetzt ganz gezielt an die Gemeindeleitung gerichtet und wir wollen das ernst nehmen. Und wenn du für dich beten lassen möchtest, heute nach dem Gottesdienst, dann kannst du dich anschließend am Infodesk melden. Johanna Gamma wird dort sein. Und wir werden dir dann eine Zeit geben, je nachdem, wie viele Leute das da mit dabei sein werden. Du kannst kommen, wir werden für dich beten. Weiter geht es bei diesem Philipper Kapitel 1. Im Vers 19 sagt Paulus, was er für eine lebendige Zukunftshoffnung hat. Er weiß zwar noch nicht, wie der Prozess ausläuft, aber er weiß jetzt schon, dass egal was geschehen wird, das wird der Förderung des Reiches Gottes auf jeden Fall dienen. Und dann betont er im Vers 19, im zweiten Teil, darin unterstütze mich eure Gebete und der Geist, also der Heilige Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Und dann geht er im Vers 21 noch weiter und sagt, denn für mich ist Christus das Leben. Und deshalb ist sogar Sterben für mich ein Gewinn. Was für ein Satz, gell? Mehr als diesen Schatz kannst du gar nicht haben. Was für ein Schatz. Es gibt ein Leben, es gibt ein ewiges Leben. Und zur Beruhigung seiner Freunde dort in Philippi schreibt er noch, wie er seine Situation einschätzt. Vers 23, er sagt er, ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre sehr viel besser. Hä? Sagt das so. Und hängt dann an, also das wäre so sehr viel besser und hängt dann an. Aber für euch ist es notwendiger, dass ich noch ein bisschen bei euch bleibe und deshalb wird mir Gott wohl das Leben geben und noch ein paar Jahre dazu schenken. Und so ist es dann auch tatsächlich geworden. Ich denke, das war für die Gemeinde dort in Philippi ein richtiger Trost. Und dann beendet Paulus dieses erste Kapitel mit Vers 27 oder dort mit ein paar Aufforderungen. Und dort steht in Vers 27, eines ist wichtig, führt euer Leben in der Gemeinde, oder man könnte auch übersetzen dort, führt euer Leben als Bürger eurer Stadt, jedenfalls ist gemeint, führt euer öffentliches Leben so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Und dann formuliert er im Verlauf von Vers 27 weiter, steht fest zusammen in ein und denselben Geist. Kämpft alle miteinander für den Glauben, dessen Grundlage die gute Nachricht ist. Und lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Wir sind jetzt nicht deine Gegner, gell? Aber so eine Gemeinde kann schon auch einschüchternd sein und hier nach vorne zu kommen. Und dann Vers 29. Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Und jetzt musst du gut aufpassen. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Ihr dürft nicht nur an Christus glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Gell? Und da sagen wir fast ein bisschen, ouch, da hätten wir uns einen anderen Schluss für diese Predigt und für dieses erste Kapitel gewünscht. Aber weißt du, gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir gemeinsam im Glauben unterwegs sind. Gut, wenn wir gemeinsam erleben und dass das, was wir erleben, dazu führt, dass unsere Beziehungen zueinander und unsere Beziehung zu Jesus stärker wird. Und dazu segne uns Gott von ganzem Herzen. Wir beten miteinander. Du bist ein wunderbarer, heiliger, gnädiger und unvergleichlicher Gott. Und du hast uns an dein Herz genommen. Und du hast uns den Hand geschenkt. Danke viel, viel mal, dass wir den Hand haben können, weil wir zusammen dich haben. Und danke, dass du uns Grossartiges versprochen hast. Und danke, dass du selbst dort, wo du uns so schwierige Zeiten durchführst, Sachen kannst entstehen lassen, die sonst nicht entstehen würden. Danke, dass gerade in schwierigen und herausfordernden Zeiten Gutes kann entstehen, wo vielleicht die guten Zeiten gar nicht entstanden wären. Danke dir für das, was du Rahel erleben lassen hast. Wo du andere erleben lassen hast. Merci, dass du uns reinnimmst und uns segnest und uns zum Segen setzt. Amen. Wir hören noch ein paar Takte Musik und nütze die Zeit, um das, was dir der Heilige Geist jetzt in den letzten Minuten aufs Herz gelegt hat, dass das wirklich in deinem Herz kann anwachsen. Dass das etwas ist, was bleibt in deinem Herzen.